ARD.
Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen bei den JustizreporterInnen. Ich bin Michael Nordhardt und eigentlich wollten wir hier heute über den Deal im Strafprozess sprechen. Das schieben wir aber auf nächste Woche, denn heute kommen wir an einem Thema nicht vorbei. Wir schauen auf den Paragraphen, der in den letzten Tagen die Gemüter bewegt hat, der in Berlin für Querdenker-Demos gesorgt hat und den manche jetzt auch als Ermächtigungsgesetz 2.0 bezeichnen. Und der natürlich auch in der Tagesschau um 20 Uhr Thema war.
Nach heftigen Debatten ist der Weg frei für die Reform des Infektionsschutzgesetzes im Kampf gegen Corona. Bundestag und Bundesrat beschlossen Änderungen, die die Maßnahmen gegen das Virus auf eine konkrete rechtliche Grundlage stellen sollen. 413 Abgeordnete waren in der parlamentarischen Abstimmung dafür, 235 dagegen. Es gab 8 Enthaltungen. Anschließend unterzeichnete Bundespräsident Steinmeier das neue Gesetz, damit es schon morgen in Kraft treten kann. Scharfe Kritik äußerte die Opposition. Dem Parlament würden in dem Gesetz zu wenig Rechte eingeräumt.
Ja, und damit sind wir dann auch schon mittendrin. Es geht also um die Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Und dazu ist mein Justizreporter-Kollege Kolja Schwarz hier bei mir. Hallo Kolja.
Hallo Michael, ich grüße dich.
Und wir sprechen gleich auch mit zwei Gästen. Annika Klafki von der Uni Jena und Ferdinand Wollenschläger von der Uni Augsburg. Eine Professorin, ein Professor, die sich intensiv mit dem neuen Paragraphen auseinandergesetzt haben, weil sie beide dazu auch als ExpertInnen in Berlin im Bundestag gehört worden sind. Und mit beiden wollen wir dann ein bisschen sprechen über das Für und Wider zu diesem Paragraphen. Kolja, bisher habe ich jetzt den Namen, die Hausnummer des Paragraphen verschwiegen, aber es geht um Paragraph 28a, der jetzt neu ins Infektionsschutzgesetz gekommen ist und der ist die neue Grundlage für die Maßnahmen, die im Kampf gegen Corona gelten, oder?
Ganz genau so ist es. Da stehen jetzt all diese Maßnahmen drin, die wir auch schon kennen. Man kann ein paar vielleicht mal nennen, zum Beispiel die Anordnung eines Abstandsgebotes im öffentlichen Raum. So fängt das an. Da ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung geregelt. Da geht es um Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, auch um die Schließung von Kultureinrichtungen, von Restaurants und so weiter. Auch Demonstrationsverbote, Religionsverbote, also Gottesdienstverbote. All das, was es gab, zum Beispiel im Lockdown 1 oder jetzt zum Teil auch, gibt in diesem Lockdown Light im November. All das ist jetzt dort im Gesetz ausdrücklich geregelt.
Ja, also eine lange Latte von Maßnahmen ist es, 17 Stück, aber das sind keine neuen Maßnahmen. Das sind Maßnahmen, die wir alle irgendwie schon kennen. Kontaktbeschränkungen sind da dabei, die Maskenpflichtschließungen in der Gastro zum Beispiel. Warum ist es wichtig, dass das jetzt im Gesetz steht?
Ja, man muss wissen, immer wenn der Staat handelt, wenn er Grundrechte einschränkt, dann braucht es dafür eine gesetzliche Grundlage. Und durch diese Maßnahmen werden unsere Grundrechte, unsere Freiheitsrechte ganz stark eingeschränkt. Das haben wir ja immer wieder auch thematisiert hier im Podcast. Und das Grundgesetz sieht selbst vor, dass es in Ordnung ist, dass Grundrechte unter bestimmten Voraussetzungen eingeschränkt werden.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sagen, weil da manchmal ein bisschen so Zweifel herrschen. Aber Grundrechte können eingeschränkt werden.
Das kann man nicht oft genug sagen, wenn die Voraussetzungen vorliegen, wenn es also einen guten Grund gibt, zum Beispiel, dass andere Grundrechte betroffen sind, dass die sich widersprechen. Dann darf man Grundrechte einschränken, wenn man das verhältnismäßig macht. Also das ist die Basis, die man hat. Und eine weitere Voraussetzung ist eben, dass es dafür ein Gesetz gibt, eine gesetzliche Grundlage, in dem dann drinsteht, wann, unter welchen Voraussetzungen die Grundrechte eingeschränkt werden dürfen, damit wir alle wissen, was auf uns zukommen kann und damit auch die Gerichte besser kontrollieren können, ob sich Regierungen und Behörden eben an das halten, was der Gesetzgeber da geregelt hat. Das ist der Grundsatz des Gesetzesvorbehalts, also Entscheidungen von besonderem Gewicht, die muss das Parlament regeln, denn da sitzen die gewählten Volksvertreter, die wir irgendwann mal gewählt haben.
Jetzt ist dieser Paragraph 28a ja aber, das haben wir gesagt, ganz frisch ins Gesetz gekommen. Bedeutet das jetzt, dass alle Maßnahmen, die vorher angeordnet worden sind, keine Rechtsgrundlage hatten?
Naja, das Infektionsschutzgesetz, das muss man wissen, ist 20 Jahre alt und damals hat man nicht an Corona in der heutigen Form gedacht. Damals hat man nicht daran gedacht, dass es mal solche Maßnahmen braucht, solche grundrechtseinschränkenden Maßnahmen, um eine Pandemie in den Griff zu bekommen. Damals ging es eher so um lokal begrenztes Infektionsgeschehen, irgendwie ein Masernausbruch, wo man dann den Kranken gesagt hat, bleibt jetzt mal zu Hause. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als man jetzt hatte. Dann kam im Frühjahr hier Corona und dann hat man eben geguckt, auf welche gesetzliche Grundlage kann man das stützen, diese neuen Maßnahmen, hat ins Infektionsschutzgesetz geguckt und dort gibt es eine sogenannte Generalklausel in Paragraph 28 und da heißt es, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden dürfen. Also eine sehr allgemeine Klausel.
Ich glaube, das ist auch gar nicht ungewöhnlich, solche Generalklauseln, und das findet man immer wieder im Gesetz.
Das findet man zum Beispiel in Polizeigesetzen auch, dass es eine Generalklausel gibt und auf die darf man sich auch stützen, wenn es unvorhergesehene Ereignisse gibt, und das kann man definitiv sagen. Im Frühjahr war niemand auf diese Pandemie vorbereitet und deswegen konnte man sich dann auf diese Norm stützen.
Gut, also die Generalklausel als Rechtsgrundlage für die Corona-Maßnahmen. Jetzt fragt man sich aber vielleicht ja schon, warum soll denn jetzt diese Generalklausel plötzlich nicht mehr gut genug sein?
Naja, inzwischen sind 8 Monate vergangen und inzwischen weiß man, was man braucht, welche Maßnahmen es braucht. Man kennt Corona besser und weiß, wie stark man in die Grundrechte der Menschen mit diesen Maßnahmen eingreift. Und deswegen sagen jetzt inzwischen auch die ersten Gerichte, dass das nicht mehr ausreicht, sich auf diese Generalklausel zu stützen, sondern inzwischen kann der Gesetzgeber seiner Pflicht nachkommen und kann das konkreter ins Gesetz schreiben. Es gab zum Beispiel das Verwaltungsgericht Hamburg, das hat die Schließung eines Fitnessstudios gekippt und hat gesagt, es fehlt hier an einer hinreichend konkreten Regelung des Gesetzgebers und deswegen musste da nachgebessert werden.
Also der Mechanismus dahinter ist ein bisschen so, am Anfang ist es okay, wenn wir uns auf diese allgemeine Generalklausel stützen, aber jetzt ist dann irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo der Gesetzgeber nachbessern und konkrete Pflöcke einschlagen muss.
Ja, spätestens jetzt. Wahrscheinlich hätte man auch schon im Mai wissen können, dass diese Maßnahmen immer wieder auf uns zukommen können und hätte auch damals sich schon an ein Gesetz setzen können. Das hat man nicht gemacht, deswegen musste es jetzt dann relativ schnell gehen, weil die ersten Gerichte auch gesagt haben, sie akzeptieren das nicht und deswegen hat man das jetzt im Eiltempo, wir haben es vorhin gehört in der Tagesschau-Anmoderation, durch Bundestag und Bundesrat gebracht.
Du hast es gesagt, es ist jetzt alles sehr schnell gegangen. Es gab einen Entwurf der Regierungsfraktionen, der hat dann aber erstmal sehr, sehr deutliche Kritik bekommen, vor allem von Verfassungsrechtlern. Warum das so war und was sich von dem ersten Entwurf bis zum Gesetz jetzt noch geändert hat, darüber wollen wir jetzt mit Annika Klafki sprechen und mit Ferdinand Wollenschläger. Frau Klafki, Sie sind Professorin für Verfassungsrecht in Jena. Herr Wollenschläger, Sie sind Professor in Augsburg für öffentliches Recht. Und Sie haben sich beide mit diesem Entwurf sehr genau auseinandergesetzt, weil Sie für den Bundestag als ExpertInnen jeweils eine Stellungnahme dazu abgegeben haben. Am 12. November gab es dann eine Anhörung in Berlin im Gesundheitsausschuss des Bundestags. Nehmen Sie uns da vielleicht einfach mal ein bisschen mit. Wie sieht so eine Sitzung aus? Waren Sie da vor Ort? Wurden Sie wegen Corona zugeschaltet? Wie war das so das Gefühl?
Bei Gesetzentwürfen ist es ja üblich, dass nachdem die in erster Lesung an die Ausschüsse zur weiteren Beratung weitergeleitet wurden, dass in den Ausschüssen dann eine Expertenanhörung stattfindet zum Gesetzentwurf mit Experten aus den unterschiedlichen Bereichen, die davon betroffen sind. Und hier war natürlich auch insbesondere verfassungsrechtliche Expertise gefragt. Im Rahmen der Anhörung, das ist von Ausschuss zu Ausschuss ein bisschen unterschiedlich gestaltet, haben eben die Experten Gelegenheit, Stellung zu nehmen zu dem Gesetzentwurf und insbesondere natürlich die Abgeordneten Gelegenheit, dann die Experten zu befragen. Dieses Mal, und das natürlich auch der Pandemie geschuldet, war es so, dass die Anhörung online stattgefunden hat, also nicht in Präsenz in Berlin, sondern am häuslichen Schreibtisch.
Die Abgeordneten waren im Bundestag zugegen, aber haben uns dann die Fragen sozusagen über Videoschalte geschickt. Und das war nicht so ganz einfach. Wegen des großen Teilnehmerkreises gab es da auch erhebliche technische Probleme. Aber als man die dann gelöst hatte, konnten auch alle ihre sachverständige Meinung dann kundtun.
Und Sie konnten dann auch hören, was die anderen gesagt haben und konnten sich da auch austauschen sozusagen?
Ja, also das war eine sehr lange Sitzung. 3 Stunden hat das beansprucht. Erst gab es eine Befragung seitens des Gesundheitsausschusses und dann kamen noch die Abgeordneten des Rechtsausschusses hinzu. Und genau, man hatte als Sachverständiger die Möglichkeit, sozusagen den gesamten Anhörungsprozess zu verfolgen, was auch sehr nützlich war, weil man dadurch auch Bezug nehmen konnte auf Stellungnahmen von vorangegangenen Rednern und Rednerinnen.
Frau Klafki, ich glaube, ich übertreibe es nicht, wenn ich sage, dass Sie diesem ersten Gesetzesentwurf in der Ursprungsfassung ein relativ vernichtendes Urteil ausgestellt haben. Was war daran aus Ihrer Sicht so schlecht?
Ja, der erste Entwurf des 28a Infektionsschutzgesetz war sehr, sehr knapp. Also in 3 knappen Absätzen wurden da sämtliche Grundrechtseinschränkungen, die im Zuge der Corona-Pandemie bisher getätigt worden sind und auch in Zukunft möglich sein sollten, abgehandelt. Und zwar in einer Weise, die ich für sehr, sehr schwammig gehalten habe. Es war zum Beispiel nicht klar, unter welchen Voraussetzungen soll das überhaupt möglich sein, weil Widersprüche im Gesetz waren. Man wusste nicht genau, soll das jetzt nur in der epidemischen Lage von nationaler Tragweite mit Blick auf Covid gelten oder sind das jetzt irgendwie allgemeingültige Maßnahmen? Es wurde ausschließlich auf diese 7-Tages-Inzidenzwerte abgestellt, ohne die jedoch zu verbindlich zu machen. Und selbst Epidemiologen hatten da in der Sachverständigenanhörung gesagt, dass sie das für nicht angemessen halten. Es gab keinerlei Binnendifferenzierung zwischen den Maßnahmen, also etwa zwischen Maskenpflicht einerseits und irgendwie Ausgangsbeschränkungen andererseits, Versammlungsverboten und Gottesdienstverboten. Es war da nur schwammig davon die Rede, dass sozusagen bei höheren Inzidenzwerten eher schwerwiegendere Maßnahmen getroffen werden können und bei weniger hohen Inzidenzwerten eher mildere Maßnahmen, aber richtig festgeschrieben war es nicht. Und in Anbetracht sozusagen der zahlreichen Grundrechte, die da eben beeinträchtigt können werden, fand ich das eben nicht ausreichend.
Herr Professor Wollenschläger, Sie haben den ersten Entwurf, glaube ich, schon etwas positiver gesehen, oder?
Also meine Position ist, was bereits den Ursprungsentwurf betroffen hat, ist, dass es auf jeden Fall ein wesentlicher Fortschritt im Vergleich zur früheren Regelung des Paragraphen 28 Infektionsschutzgesetz darstellt, der ja bislang eine sehr weite Grundlage nur hatte für die notwendigen Schutzmaßnahmen mit kleineren Ausdifferenzierungen. Mhm. Das wurde ja auch von der Rechtsprechung dann unterschiedlich beurteilt, ob die Maßnahmen auch der letzte Lockdown leistet, der ja noch auf der früheren gesetzlichen Grundlage ergriffen wurde, eben eine hinreichende parlamentarische Grundlage haben. Da gab es Entscheidungen vom Verwaltungsgericht Hamburg, das das ja verneint hat und deswegen auch die Maßnahmen beanstandet hat über den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, der zwar Zweifel angemeldet hat, aber die Entscheidung im Eilverfahren gehalten hat. Und die Oberverwaltungsgerichte Berlin, Brandenburg und Lüneburg sind nach wie vor von der tragfähigen Rechtsgrundlage ausgegangen. Bereits der ursprüngliche Entwurf hat ja einen wesentlichen Fortschritt im Vergleich zum Status quo dargestellt, weil eben wesentliche Punkte, die ja bislang im Gesetz nicht geregelt waren, schon im ersten Entwurf einer Regelung zugeführt wurden. Aber gleichwohl ist es auch richtig, dass ich auch Optimierungspotenzial bezüglich des Ursprungsentwurfs gesehen habe und das eben auch in meiner Stellungnahme formuliert habe.
Ja, und die Fraktionen in Berlin, die scheinen diese Kritik dann wirklich gehört und wahrgenommen zu haben. Ich glaube, es wurde dann nochmal relativ deutlich nachgebessert. Das Gesetz wurde nochmal überarbeitet und jetzt steht der 28a im Infektionsschutzgesetz. Was ist denn da noch geändert worden und was ist besser geworden? Vielleicht fangen Sie mal an, Frau Klafki.
Ja, also mich hat das positiv überrascht, dass man den doch nochmal sehr grundlegend geändert hat. Also aus 3 Absätzen sind jetzt immerhin schon mal 7 geworden. Und da ist eben vieles aus dieser Expertenanhörung auch mitgenommen worden. Also zum einen, und das fand ich wichtig, wurde jetzt im Gesetz definiert, was das eigentlich ist, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite. Es wurde nochmal klargestellt, dass diese Maßnahmen in 28a wirklich nur im Rahmen dieser epidemischen Lage und im Hinblick auf Covid-19 gelten sollen. Dann wurden besonders eingriffsintensive Maßnahmen wie die Ausgangsbeschränkungen, die Gottesdienst- und Versammlungsverbote und Besuchsverbote in Krankenhäusern und Pflegeheimen in einem neuen Absatz 2 nochmal besonders geregelt, in dem jetzt zu lesen ist, dass das sozusagen Maßnahmen sind, die nur als Ultima Ratio verstanden werden können. Also nur wenn alle anderen Maßnahmen nicht ausreichen, um die Pandemie einzudämmen, darf man auf diese Maßnahmen zurückgreifen. Die sind auch etwas genauer definiert. Und was ich auch gut finde, ist, dass da jetzt auch drin steht, steht, dass insbesondere diese Besuchsverbote nicht zur sozialen Isolation der Betroffenen führen dürfen. Weiterhin hat man hinzugefügt, dass es nicht nur auf diese Inzidenzwerte ankommt, sondern dass die Maßnahmen an dem Ziel Schutz des Lebens und der Gesundheit ausgerichtet sein müssen und dass insbesondere die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems da eine ganz wichtige Rolle spielt und zu berücksichtigen ist. Und in der Gesamtschau all dieser Änderungen würde ich jetzt sagen, also das ist immer noch weit entfernt davon, irgendwie ein gutes Gesetz zu sein. Also das ist es mit Sicherheit nicht. Aber ich würde sagen, dass es jetzt den verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen an eine bestimmte Norm genügt.
Sehen Sie das genauso, Herr Wollenschläger?
Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich bereits die Ursprungsfassung als wesentlichen Fortschritt erachtet habe. Und man muss sehen, dass die Fassung, wie sie dann der Gesundheitsausschuss überarbeitet und ja letztlich das Plenum gestern beschlossen hatte, nochmal einen weiteren Fortschritt darstellt, in dem zum Beispiel die Eingriffsmaßnahmen noch weiter konkretisiert wurden, Kautelen eingefügt wurden, in dem jetzt prozedurale Mechanismen eingeführt wurden, um Grundrechtsschutz durch Verfahren zu gewährleisten, wie Befristungs- und Begründungsregelungen, sodass man mit dem Gesetzentwurf eigentlich zufrieden sein kann.
Mhm. Lassen Sie uns da noch mal ein paar Punkte rausgreifen. Sie haben es eben gesagt, diese Verordnungen, die ja nach wie vor von den Landesregierungen dann ins Leben gerufen werden, die müssen jetzt begründet werden und sind auf 4 Wochen befristet. Warum ist das so wichtig?
Wenn Sie eine klare Begründung für die Maßnahmen verschriftlicht haben, erleichtert das natürlich auch den Rechtsschutz, die Nachvollziehbarkeit für die Gerichte und natürlich auch bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern wird die Akzeptanz getroffener Entscheidungen erhöht, wenn die Entscheidungen eben entsprechend begründet sind. Das ist der eine Punkt und wenn man die Befristungserfordernisse anschaut, gibt es im Prinzip sozusagen grundsätzlich vergleichbare Erwägungen. Wenn ich Maßnahmen befriste, stellt das eben sicher, dass die Infektionslage, die ja Tatbestandsvoraussetzung für diese Maßnahmen ist und auch die getroffenen Schutzmaßnahmen regelmäßig geprüft und dann auch erörtert werden.
Wenn Sie da ergänzen wollen, Frau Klafki?
Ja, bisher werden ja die meisten Corona-Schutzmaßnahmen in Form der Rechtsverordnung erlassen. Für Rechtsverordnungen gibt es keine Begründungspflicht und deswegen gab es viele Rechtsverordnungen auf Landesebene, die ohne jede Begründung erlassen worden sind. Ich glaube, so eine Begründung trägt doch auch viel dazu bei, dass die Regelung auch materiell nochmal erneut reflektiert wird, erklärt wird dem Bürger. Das ist, glaube ich, einfach sehr wichtig für die Akzeptanz. Es ist auch wichtig im Rahmen der rechtlichen Überprüfung, auch für Gerichte ist es wichtig zu wissen, warum hat man jetzt folgenden Maßnahmenmix gewählt und nicht einen anderen. Und grundrechtsschonend ist natürlich auch die Befristung. Also es wäre natürlich völlig unangemessen, eine dauerhafte Ausgangssperre zu erlassen. Insofern ist es gut, dass nochmal klar im Gesetz steht, dass man maximal 4 Wochen diese Maßnahmen anordnen darf und danach neu überprüft werden muss und auch neu begründet werden muss, wenn man solche Maßnahmen verlängert.
Lassen Sie uns einen weiteren Punkt noch rausgreifen, das sind die Kontaktdaten. Auch da wurde in den letzten Monaten immer viel drüber diskutiert, wenn wir in Restaurants unsere Daten angeben müssen zum Beispiel, was passiert damit, wer darf darauf zugreifen und so weiter. Auch dazu äußert sich das Gesetz jetzt.
Genau, auch das ist ein positiver Aspekt. Also dazu wurde auch ein eigener Absatz jetzt eingefügt, wo es nun heißt, dass diese Kontaktdaten wirklich nur im Zusammenhang mit dem Infektionsschutz von den Gesundheitsbehörden verarbeitet werden dürfen und man die beispielsweise nicht einfach an die Polizei weitergeben darf, es sei denn, es gibt dafür im bestehenden Recht eine spezielle Ermächtigungsgrundlage. Das heißt also nur, weil jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in der Nachbarschaft ein kleiner Ladendiebstahl oder so stattgefunden hat, kann man jetzt nicht mehr auf diese Daten zugreifen. Und ich glaube, das ist im Sinne des Datenschutzes auch wichtig. Wobei man natürlich dennoch so ein bisschen kritisch anmerken muss. Hier ist das Gesetz ein bisschen hemdsärmlich gemacht, weil sozusagen in Nummer 1 steht eigentlich nur drin, dass Daten verarbeitet werden dürfen, dass sie auch erhoben, gespeichert und weitergegeben werden dürfen, wie das eigentlich sozusagen nach der Datenschutzgrundverordnung heißen muss. Das hat man irgendwie übersehen, aber gut, das ist vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit.
Sie hatten vorhin auch gesagt, besonders intensive Grundrechtseingriffe dürfen jetzt nur noch als letztes Mittel sozusagen, wenn alle anderen Maßnahmen nicht mehr greifen, herangezogen werden. Also zum Beispiel Verbote von Versammlungen oder Gottesdiensten oder auch Ausgangsbeschränkungen. Ist das auch ganz wichtig, dass man hier so eine Art Stufe reingebaut hat, so eine Reihenfolge?
Natürlich, also es folgt natürlich allgemein schon aus dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, dass jede Maßnahme, die der Staat ergreift und die in Grundrechte eingreift, erforderlich sein muss als Aspekt des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes. Das heißt, wenn mildere, aber natürlich immer gleich effektive Mittel in Betracht kommen, dann ist der mildere Eingriff zu wählen und nicht der intensivere Eingriff. Und diesem Gedanken, der natürlich abstrakt, allgemein ist, trägt der Gesetzesentwurf eben unter anderem dadurch Rechnung, dass im Absatz 2 des Entwurfs eben die besonders eingriffsintensiven Maßnahmen, die Sie jetzt ja auch angesprochen haben, also Versammlungen, religiöse, weltanschauliche Zusammenkünfte, Ausgangsbeschränkungen und auch das Betreten bestimmter Einrichtungen wie Altenpflegeheime etc. Nochmal an besondere Voraussetzungen geknüpft wurden.
Frau Klafke, jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, das ist ein Gesetz, kein gutes Gesetz, haben Sie, glaube ich, gesagt, aber ein Gesetz, das immerhin den verfassungsrechtlichen Mindestanforderungen genügt. Wo hakt's denn dann noch Ihrer Meinung nach?
Ja, also nach wie vor ist es so, dass in 17 Schlagworten die weitreichendsten Grundrechtsbeschränkungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in einer Norm jetzt niedergeschrieben werden. Wenn man sich sozusagen unsere deutsche Regelungskultur ansieht, dann sind wir eine Nation, die sehr genau regelt, die sehr detailreich regelt. Und eigentlich, glaube ich, muss man sich für so weitreichende Maßnahmen schon sozusagen eine etwas ausdifferenziertere Regelung wünschen, wo jede der schwerwiegenderen Maßnahmen auch wirklich nochmal genauer definiert wird. Also zum Beispiel Reisebeschränkungen. Man weiß überhaupt nicht, was ist das eigentlich, eine Reise? Ist das eine Fahrt zur Arbeitsstätte, die über 100 Kilometer beansprucht? Kann man auch Reisen verbieten, von denen keine infektionsschutzrechtlichen Gefahren ausgehen? Also wenn man beispielsweise für einen Tag in die Berge fährt oder in einen einsamen Wald. Bei den Ausgangsbeschränkungen würde ich mir zum Beispiel wünschen, dass der Gesetzgeber genauer auflistet, was sind eigentlich zwingende Gründe, zu denen es immer zulässig sein muss, die eigene Wohnung zu verlassen, etwa für die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs oder für medizinische Versorgung. All das lässt das Gesetz weiterhin offen und das führt dazu, dass viel Interpretationsspielraum besteht und dass weiterhin auf Landesebene genauere Regelungen dann getroffen werden müssen im Rahmen der Rechtsverordnung. Das führt zu uneinheitlicher Rechtsanwendung in Deutschland. Es wird zu Rechtsstreitigkeiten führen. Und ich glaube, sozusagen im Sinne der Akzeptanz wäre es besser gewesen, da mehr auf Bundesebene schon zu steuern und mehr vorzugeben an Regelungen.
Das war ja auch große Kritik der Opposition. Das Gesetz sei nicht bestimmt genug und würde deshalb dann auch einer verfassungsrechtlichen Überprüfung nicht standhalten. Würden Sie das auch so sehen?
Also ich, wenn ich eine Prognose wagen dürfte, also ich glaube, es wird vor das Bundesverfassungsgericht kommen, dieses Gesetz, auf die eine oder andere Weise. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das Bundesverfassungsgericht das jetzt insgesamt kippen wird. Was eben viele Gastronomen im Moment geltend machen, ist, dass natürlich die Entschädigungspflicht fehlt, dass im Gesetz nicht geregelt ist, ab wann zu entschädigen ist. Das finde ich schon einen validen Punkt. Ich glaube, da sollte man auch nachbessern. Ob das Verfassungsgericht aber deswegen irgendwie die komplette Norm für verfassungswidrig erklärt, das würde ich doch sehr stark bezweifeln. Ich glaube, man ist sich in Karlsruhe durchaus auch der Krisensituation, in der wir uns aktuell befinden, bewusst. Und da dann auch ein bisschen vorsichtig. Gleichwohl finde ich es gut, dass auch schon angekündigt wurde im Bundestag, dass man weiter an diesen Fragen arbeitet. Und ich glaube, die Entschädigungspflicht wird früher oder später auch im Bundestag diskutiert werden und möglicherweise dann auch gesetzlich verankert.
Sehen Sie das genauso, Herr Wollenschläger?
Also Prognosen sind natürlich immer schwierig. Sie haben es ja bereits an der früheren Regelung, das hatte ich ja bereits erwähnt, gesehen, die sozusagen deutlich unbestimmter war, die ja letztlich eine Generalklausel bezogen auf notwendige Schutzmaßnahmen war, dass da bei der Verwaltungsgerichtsbarkeit unterschiedliche Auffassungen geherrscht haben. Hier stellt es einen Fortschritt dar und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Gerichtsbarkeit die Regelung, so wie sie ist, als hinreichende Grundlage billigt.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass sich viele noch mehr Parlamentsbeteiligung gewünscht hätten. Also immer, wenn es zu Maßnahmen kommt, soll das Parlament befragt werden. Wie sehen Sie das?
Ja, da habe ich so eine gemischte Auffassung zu. Also ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass Parlamente eigentlich nicht dafür da sind, irgendwie im Zwei-Wochen-Rhythmus neue Maßnahmen zu verabschieden. Und man muss schon sehen, dass so eine Pandemie ein sehr dynamisches Geschehen ist. Das verändert sich von Woche zu Woche und man muss da schon in der Lage sein, flexibel anzupassen. Insofern habe ich erstmal nicht so große Bauchschmerzen damit, dass man das wie sonst auch den Vollzugsbehörden überlässt. Was ich aber ganz sinnvoll finde, ist, dass es auf Landesebene jetzt zumindest die Bestrebungen Regierung gibt, dass wenn es um solche Corona-Schutzverordnungen geht, dass sich die Landtage da so gewisse Beteiligungsrechte einräumen auf landesgesetzlicher Ebene, indem sie zum Beispiel fordern, dass sie vorher unterrichtet werden, dass sie einmal beraten dürfen über diese Corona-Verordnung, dass es nachträgliche Aufhebungsvorbehalte gibt. Also wenn die Verordnung dann doch so weit geht, dass das Parlament sagt, so im Nachgang finden wir das zu weitgehend. Also sowas ist durchaus möglich. In Artikel 80 Absatz 4 Grundgesetz gibt dafür eine Basis, aber das ist auch etwas, was auf Landesebene geregelt werden kann. Das muss der Bundesgesetzgeber nicht vorschreiben.
Mhm. Aber die Parlamentsbeteiligung des Bundes quasi, die haben wir eigentlich gestern sozusagen gesehen. Wir hatten ja eine lebhafte Debatte und es gab dann eben dieses Gesetz. Und das ist eigentlich auch das aus Ihrer Sicht, was das Parlament, die Volksvertreter machen müssen, sozusagen die gesetzlichen Grundlagen legen.
Genau, so würde ich das sehen. Wie gesagt, ich hätte mir dann noch sozusagen detailreichere Bestimmungen gewünscht, aber jenseits dieser Forderung, genau, ist das eben die Parlamentsbeteiligung, um die es geht, dass das Parlament überhaupt regulativ tätig wird und mal sich dazu äußert, welche Maßnahmen sind unter welchen Voraussetzungen und bis zu welchen Grenzen möglich. Und das hat das Parlament ja nun getan. Gut ist natürlich auch, dass sozusagen diese epidemische Lage von nationaler Tragweite, von dem all dies abhängt, abhängig ist von der Feststellung des Bundestages und der Bundestag diese auch wieder aufheben kann. Also das Parlament wird hier beteiligt.
Das heißt, wenn das Parlament irgendwann sagt, es gibt diese epidemische Lage nicht mehr, dann dürfen auch diese ganzen Maßnahmenkataloge durch die Landesregierung nicht mehr angewendet werden.
Genau, wobei das natürlich, also das hatte ich auch im Rahmen der Anhörung kritisiert, schon gewisse Probleme aufwirft, weil der 28a natürlich auch Maßnahmen aufzählt, die relativ milde sind und wo man sich schon vorstellen kann, dass die jetzt, wenn andere Krankheiten plötzlich ausbrechen, was weiß ich, ein lokaler Masernausbruch an einer Kita, dass man dann nach wie vor vielleicht mal für 3 Tage die Kita schließen muss. Und das wirft dann schon gewisse Konflikte auf, wenn im 28a jetzt diese Maßnahme aufgelistet ist, nun aber keine epidemische Notlage mehr besteht, dann könnte man ja natürlich im Umkehrschluss argumentieren, dass das jetzt sozusagen nicht mehr zulässig ist. Und das ist eben auch so ein gewisses Problem, was ich in diesem Gesetz sehe, dass es nicht gut genug differenziert zwischen Maßnahmen, die nur im Rahmen dieser aktuellen Pandemie möglich sein müssen und Maßnahmen, die auch generell im Infektionsschutzrecht benötigt werden. Da habe ich aber das Gefühl, dass sozusagen der Plan des Bundestages ohnehin ist, dass zum Ende der Pandemie hin das Infektionsschutzgesetz nochmal grundlegend überarbeitet werden soll, ausgehend von den Erfahrungen aus der Pandemie.
Wie sehen Sie die Kritik der Opposition, Herr Wollenschläger? Hätte man es auch irgendwie regeln können, dass der Bundestag da öfter zustimmen muss?
Es ist richtig, dass es möglich ist, im Rahmen der Delegation von Verordnungsbefugnissen, auch wenn es jetzt nicht explizit im Grundgesetz vorgesehen ist, dass der Bundestag sich gerade in unserem Fall, also bei besonders einschneidenden Maßnahmen, hier die Zustimmung vorbehält. Bei uns hat man allerdings ein spezifisches Problem, das letztlich mit der bundesstaatlichen Konstruktion zusammenhängt, weil die Verordnungen auch nach der Novelle des 28a werden ja durch die Landesregierungen erlassen. Und in einem solchen Fall stößt die Anordnung von Zustimmungsvorbehalten durch den Bundestag an verfassungsrechtliche Grenzen, weil man eben von einer Trennung der Verfassungsräume von Bund und Ländern ausgeht.
Jetzt haben wir viel gesprochen über die Diskussionen, die da von Juristen geführt worden sind, die in der Politik geführt worden sind. Wenn man sich gestern aber mal so auf der Straße bei den Menschen umgehört hat, dann gab es da die Sorge, dass möglicherweise immer mehr möglich ist, dass wir mit immer mehr Maßnahmen rechnen müssen, die uns stark in unseren Grundrechten, in unseren Freiheiten einschränken. Aber ganz konkret, ich würde sagen, es verändert sich doch eigentlich überhaupt nichts. Oder wie sehen Sie das?
Ja, da würde ich Ihnen völlig zustimmen. Sozusagen, man muss die Menschen schon verstehen. Ich meine, das ist natürlich auch ein Jahrhundertereignis. Jens Spahn hat das ja gestern im Bundestag auch gesagt, diese Pandemie. Und natürlich ist das verunsichernd. Aber in der Tat, also diese Maßnahmen, die da aufgelistet sind im 28a, das ist ja das, was im Moment die ganze Zeit schon stattfindet, ohne dass es dafür eine richtige Grundlage gibt. Insofern, also dieser 28a bringt hier keine Verschlechterung. Im Gegenteil, er bringt eine Verbesserung, weil er doch eben mehr Klarheit Mehrheit schafft als die vorherige Rechtslage, wo einfach nur drin stand, notwendige Maßnahmen, und eben doch nun einige Grenzen zieht, zum Beispiel Befristung zur Begründung zwingt, für bestimmte besonders eingriffsintensive Maßnahmen festlegt, das ist wirklich das letzte Mittel, was in Betracht kommt. Mal definiert, was ist eigentlich eine epidemische Notlage, wann ist die wieder aufzuheben vom Bundestag. Insofern, es ist eine Verbesserung des Status quo und mit Sicherheit keine Verschlechterung.
Vielleicht sollte man sich das auch noch mal klar machen, was geschehen ist und worüber wir reden. Es geht letztlich um eine fundamentale Anforderung des Grundgesetzes, die nämlich darin besteht, dass aus Gründen der Gewaltenteilung, der Demokratie und des Rechtsstaats handelnde Exekutive, gerade wenn es in Grundrechte eingreift, einer hinreichenden parlamentsgesetzlichen Grundlage bedarf. Und dem ist der Bundestag eben durch die Nachschärfung der Eingriffsbefugnisse nachgekommen.
Vielen Dank, Frau Klafki. Vielen Dank, Herr Wollenschläger. Das waren wirklich interessante Einblicke von Ihnen beiden. Bleiben Sie gesund und vielen, vielen Dank. Tschüss.
Danke, ebenso.
Danke. Tschüss. Tschüss. Kolja, lass uns vielleicht noch kurz über die Kritik sprechen, die es jetzt von anderer Seite gegeben hat. In Berlin wurde gestern demonstriert gegen diese Gesetzesänderung, sehr leidenschaftlich. Und wir hören da mal in ein paar Stimmen rein von der Demo gestern.
Man kann uns nicht hier die Grundrechte nehmen wegen einem Schnupfenvirus.
Dieses Infektionsschutzgesetz, ja, das entmachtet uns Bürger aus allen Rechten, von allen Rechten. Ne? Das heißt, wenn sie nicht geimpft sind, sie dürfen nicht mal fliegen, demnächst.
Ich kann für mich, meine Familie selbst entscheiden, was für mich gut ist. Und das nehme ich hier in Kauf, weil das, was hier passiert, ist absolutes Unrecht.
Also man sieht, da kochen die Gemüter hoch. Im Netz war dann sogar immer wieder von einem Ermächtigungsgesetz 2.0 zu lesen. In Anlehnung natürlich an das Ermächtigungsgesetz, mit dem die Nazis damals 1933 die Machtübernahme vorangetrieben haben. Ist diese Änderung, Kolja, des Infektionsschutzgesetzes jetzt ein Schritt weg von der Demokratie und ein Schritt hin zur Diktatur? Kann man die Kritik also irgendwie teilen oder nachvollziehen, oder wie sieht's da aus?
Nein, dieser Vergleich, der ist absurd. Das Gegenteil ist der Fall. Man muss wissen, beim Ermächtigungsgesetz 1933, da hat der Reichstag quasi alle seine Rechte abgegeben, auf sein Gesetzgebungsrecht komplett verzichtet. Hier ist es jetzt genau umgekehrt. Der Gesetzgeber gestern, der hat von seinem Gesetzgebungsrecht oder auch seiner Pflicht, Gesetze zu machen, Gebrauch gemacht. Das Grundgesetz fordert Gesetze, die regeln, was Regierungen, was Behörden dürfen und in welchen Grenzen sie es dürfen. Und man muss sagen, wenn es solche Gesetze nicht geben würde, dann dürfte der Staat entweder gar nicht handeln, wäre also komplett handlungsunfähig. Oder wenn der Staat ohne gesetzliche Grundlage handeln würde, also die Regierenden einfach machen würden, was sie wollen, dann wäre das ein Weg in die Diktatur. Von daher, das ist hier das genaue Gegenteil.
Der Gesetzentwurf schränkt ja eigentlich die Handelnden, die Politik eher noch ein, oder?
Auch das ist so, genau. Wir haben es ja gehört in den Gesprächen. Es sind da Regeln eingezogen. Bisher hat man sich immer auf diese Generalklausel gestützt und da gab es keine festen Regeln. Natürlich wurde auch da immer überprüft, sind die Maßnahmen verhältnismäßig, sind sie mit dem Grundgesetz vereinbar. Aber jetzt sind noch mal so ein paar Stufen und Regeln eingeführt.
Und dass die Maßnahmen jetzt im Gesetz stehen, das bedeutet ja auch nicht, dass die immer rechtmäßig immer in Ordnung sind.
Genau, das ist auch nicht so, sondern auch jetzt wird es nach dieser Gesetzesänderung weiterhin der Fall sein, dass die Maßnahmen vor Ort von den Gerichten überprüft werden können. Also wenn sich da jemand gegen wehrt, dann werden die Gerichte sich das nach wie vor anschauen. Sind diese Maßnahmen vor Ort verhältnismäßig oder sind sie zu hart? Greifen sie zu hart in die Grundrechte ein? Sind sie mit dem Grundgesetz vereinbar? Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann werden auch weiterhin Maßnahmen gekippt werden. Daran ändert diese Gesetzesänderung jetzt nichts. Und ich glaube, und das haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, Frau Klafki sagte das, glaube ich, auch, dass dieses Gesetz sicherlich irgendwann vor das Bundesverfassungsgericht kommt und hier dann auch nochmal überprüft werden wird.
Also man kann vielleicht mitnehmen, es kann gestritten werden über dieses Gesetz, man kann zweigeteilter Meinung darüber sein, ob da schon alles ganz ausgefeilt geregelt ist, aber dass wir diesen Paragraphen jetzt haben, das ist eigentlich genau das, was jetzt hat sein müssen, oder?
Das war ganz wichtig, weil auf diese Generalklausel durfte man das nicht länger stützen. Und es ist ganz wichtig, dass der Gesetzgeber die Gesetze macht und die Grundlagen schafft.
Kolja, in der nächsten Woche machen wir jetzt dann aber unseren Plan wirklich wahr und sprechen im Podcast über das Phänomen Deal im Strafverfahren.
Ich hoffe es, dass da nicht nochmal was dazwischen kommt.
Genau. Da hat das Bundesverfassungsgericht 2013 klare Regeln aufgestellt. Und jetzt gibt's eine ziemlich interessante Studie, die klärt nämlich, ob sich RichterInnen, StaatsanwältInnen und AnwältInnen auch wirklich daran halten. Das ist sehr spannend. Du kennst dich da ziemlich gut aus und wirst nächste Woche wieder bei mir sein. Jetzt aber erstmal danke, dass du heute da gewesen bist.
Sehr gerne.
Und vielen Dank euch natürlich fürs Zuhören. Wenn ihr Lob und Kritik für uns habt, gerne über unsere Mailadresse justizreporterinnen@swr.de oder unsere Facebook-Page ARD Rechtsredaktion. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, merci und ciao.